Ihr habt es in dem Eingangsvideo schon so mächtig und kräftig gesehen und gehört. Diese Predigtserie heißt Gott ungezähmt. Und es geht um diese Verborgenheit Gottes. Und ihr merkt ja schon den ersten Widerspruch, den wir zugeben müssen. Wenn Gott verborgen ist, wie sollen wir über ihn reden? Wenn Gott sich versteckt, wie können wir es dann wagen, überhaupt etwas über ihn zu sagen? Es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich an der Verborgenheit Gottes meine, wie soll ich sagen, rebelliert. Und das war meine Krise. Und ich habe dagegen rebelliert und daran gelitten. Es war ein Leiden. Ich weiß noch, ich habe meine alten Tagebücher diese Woche mal wieder angeguckt. Und es gab eine Zeit, da lag ich im Krankenhaus 2001, hatte einen schlimmen Unfall gehabt, bin beim Klettern abgestürzt. Und so die erste Seite, eigentlich hatte ich mir vorgenommen, an diesen Gott einen, wie soll ich das sagen, einen unschönen Brief zu schreiben. Weil all das, was in mir drin war, das musste irgendwie raus. Und dann geht es los, wie ich schreibe. Gott, ich verstehe dich nicht. Ja, und wo bist du denn jetzt? Und warum um alles in der Welt, jetzt wo ich dich brauche? Warum greifst du nicht ein? Warum bete ich und es passiert nichts? Und warum nimmst du mir es war mein ganzer Fuß kaputt und vorher ist meine Beziehung noch zerbrochen. Warum heilst du nicht meinen Schmerz und warum kommst du nicht? Und auch später, die Monate, das muss ich ehrlich zugestehen, das war nicht nur dort in diesem Krankenhausbett, dieses halbe Jahr, wo ich krank war, auch später. Ich muss zugeben, ich leide immer noch an diesem Faktum, dass Gott nicht greifbar ist und dass er ein verborgener Gott ist. Und diese Rebellion gegen die Verborgenheit Gottes, das Leiden an der Verborgenheit Gottes, ist uralt. Und ich staune darüber, dass die Bibel, wenn es denn Aussprüche, Worte Gottes sind, dass sie so authentisch ist. Und wenn du heute Kritiker bist und wenn du Skeptiker bist, dann lade ich dich ein, zum Beispiel die Psalmen zu studieren. Altes Buch, uralt. Da machen Leute das genauso. Sie sagen, Gott, wo bist du denn? Wach auf, bist du eingeschlafen? Du Schläfer. Und ich denke, wow, das ist das, was ich auch empfinde manchmal. Und das sind Gottes Worte. Und es hilft mir. Und vielleicht kennst du das ja auch. Das Leben mit Gott, und das ist die Wahrheit, ist nicht harmlos. Und jeder, der so harmlos darüber redet und ein bisschen fromm, das ist eine Halbwahrheit. Das Leben mit Gott ist nicht harmlos, sondern es ist ungezähmt. Es ist ungezähmt. Und es gibt so irgendwie so, ja, diese zwei Seiten einer Medaille. Und wir müssen das in dieser Predigt und in unserem Leben irgendwie zusammenkriegen. Auf der einen Seite der Medaille haben wir einen nahen Gott. Er hört unsere Gebete. Und ich kann dir von dieser Woche erzählen, an wie vielen Punkten Gott meine Gebete erhört hat. Und er ist da. Und er ist stark in meiner Schwachheit. Und er greift ein. Und er schenkt Wunder. Wir haben das als Kirche an so vielen Punkten erlebt, wo wir es nicht begründen können. Und kein Menschending. Wir haben eine Heilung erlebt, erst vor kurzem, wo es aussichtslos war. Und die andere Seite ist, wir haben einen fernen Gott. Die andere Seite der Medaille ist, wir haben einen fernen Gott. Und er bleibt irgendwie auch fern. Und distanziert, und er hört unsere Gebete nicht, und er ist distanziert, und er lässt unsagbares Leid zu, und tut scheinbar nichts gegen die Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und die Frage, die sich stellt, können wir diesem Gott wirklich vertrauen, und wie kriegen wir diese Seiten, diese zwei Seiten, diese einen Medaille, kriegen wir sie überhaupt zusammen, wenn ja, wie? Und ihr Lieben, das Paradoxe ist ja gerade, im Leben vieler Menschen heute, im 21. Jahrhundert, hier im Vogtland, in Deutschland, spielt Gott auch aus dieser Frage heraus keine Rolle mehr. Die Wissenschaft hat Gott längst abgeschafft. Aufklärung und so weiter. Und Gott ist irgendwie tot. Und es gibt keine realen Gottesbeweise. Und auch wir können sie dir nicht beten. Und auf der anderen Seite empfinden immer mehr Menschen in unserem aufgeklärten Land Man liest es immer wieder, ein spirituelles Bedürfnis. Ein Bedürfnis, das durch die Decke geht, das irgendwie etwas größer ist, als ich selber bin. Ein spirituelles Bedürfnis. Sie glauben nicht mehr an Gott, aber sie vermissen Gott. Sie vermissen Gott. Und wir sind der Überzeugung, deswegen hat diese Predigtserie, dass das, was du für einen Gott hast, was du über Gott glaubst, selbst wenn dieser, wenn du Gott leugnest, aus bestimmten Gründen bestimmt es dein Denken und dein Handeln und deine Motive und deine Emotionen. Wenn du Gott leugnest, so ein Bild hast, wirst du anders leben, anders handeln, als wenn du Gott einschließt in dein Leben. Und wenn du Gott schon in dein Leben hineinnimmst, aber glaubst an einen distanzierten Gott, der mit mir nichts zu tun hat, wirst du versuchen, irgendwie hintenrum um diesen Gott zu kommen. Wenn du an einen Gott glaubst, der so ein guter alter Opa ist, total taub, wirst du anders leben wie einen, vor dem du Respekt hast. Unsere Gottesbilder, unsere Vorstellungen, wie dieser Gott ist, hat totale Auswirkungen auf alles, was du tust. Auf alles. Und deswegen wollen wir uns diesem Thema heute mal so in zwei Richtungen nähern. Also mit zwei großen Gedanken. Und vorher möchte ich ein Statement aus Gottes Wort über diese Predigt stellen. Und es ist aus dem Alten Testament. Da heißt es mal, ganz einfach, bin ich denn nur, fragt Gott, ein Gott aus der Nähe? Oder bin ich nicht vielmehr ein Gott aus der Ferne? Bin ich nicht nur ein Gott aus der Nähe, über den du verfügst, oder bin ich nicht vielmehr ein Gott aus der Ferne, der über dich verfügt? Und wir wollen uns diesem Thema nähern in zwei Punkten. Und mein erster Punkt ist unser Leiden an der Verborgenheit Gottes, wo wir das zugestehen und eingestehen müssen. Und es ist eine Krise. Und der zweite Punkt wird sein Leiden an der Verborgenheit Gottes, unsere Chance. Warum und wozu ist und bleibt Gott verborgen? Und wozu gibt es denn keine Gottesbeweise? Und ich möchte drei Gründe versuchen anzugezieren. Ich weiß schon, gewisse Leute aus diesem Raum werden danach wieder zu mir kommen und sagen, es ist unperfekt. Du hast nur so halb über Gott geredet. Ja, es stimmt. Ich kann überhaupt nicht über Gott reden. Er ist mir viel zu groß. Ich kann nur ansatzweise. Aus eigener Erfahrung und aus dem, was ich da lesen kann, was Leute mit Gott erlebt haben und aufgeschrieben haben, etwas sagen. Der erste Punkt ist, er ist Schöpfer. Und aus diesem Punkt heraus resultiert seine Verborgenheit. Er ist Schöpfer. Wenn Gott wirklich Schöpfer ist, dein Schöpfer, mein Schöpfer, dann hängen daran seine Nähe an diesem Fakt, dass er Schöpfer ist, aber auch seine Distanz, seine Ferne. Wir glauben als Kirche, ich bin der Überzeugung, dass ihr alle, wir, die wir hier sitzen, egal ob du von Gott nichts zu tun haben willst oder ob du Gott in dein Leben einbeziehst, dass du ein Bild, ein Abbild dieses Gottes bist. Daraus resultiert übrigens auch die Menschenwürde. Du bildest Gott ab. In dir ist etwas von diesem lebendigen Gott und wird heute sichtbar, wenn ich dir und du den anderen heute begegnest. Du lebst übrigens, um Gott zu spiegeln, auch wenn du es nicht weißt. Und selbst wenn du sagst, Gott ist tot, spiegelst du dennoch etwas von seinem Wesen ab. Wir leben als Menschen mit dem Ziel, dass wir Gott nahe sind. Das ist der Sinn des Lebens. Aber wir sind nicht Gott. Er ist der Schöpfer und wir sind nur Geschöpf. Und wir merken das und ihr merkt es. Gott ist unbegrenzt und ewig. Wir aber sind begrenzt und wir sind zeitlich. Ich staune manchmal darüber, Mensch, wie schnell werden, haben es gestern erst wieder gehört, wie groß sind denn eure Kinder schon geworden? Und wie schnell vergeht die Zeit, Erich Kästner hat das mal gesagt, die Zeit fährt Auto. Es verrinnt unsere Zeit so schnell und irgendwie werden wir alt und irgendwann kommen die ersten grauen Haare oder irgendwie, das ist so dieses seltsame Dahinfliegen von Zeit. Das Sterben von Zellen. Echt, das ist manchmal furchtbar und schmerzlich, wenn man darüber nachdenkt, dass wir zeitlich sind und nicht unbegrenzt und ewig. Und dass unsere Uhr auch biologisch abläuft. Das ist eine Tatsache. Gott ist allmächtig und allgegenwärtig und allwissend. Und wir sind es nicht. Ich bin manchmal erstaunt darüber, wie vor 5 Jahren ich irgendwie gegen gewisse Dinge rebelliert habe und gesagt habe, das kann doch jetzt nicht sein und das ist viel zu kompliziert und wieso kann das denn gut sein? 5 Jahre später bin ich voll der Überzeugung, dass das das Geister war, was passiert ist. Übrigens, meine Frau gehört dazu. Ja? Also, ich sage, und am Anfang war das so schwer in unserer Beziehung und will ich das wirklich? Und heute sage ich, das Beste, was mir jemals nur passiert ist. Wir sehen unser Leben wie so einen Teppich von hinten und wir sehen, wie die Fäden rausgucken und wir kriegen diese Fäden nicht zusammen. Vielleicht bist du in einer schwierigen Situation, ein Beziehungsproblem, Leiden, Krankheit und du kriegst das nicht zusammen, eine schwere Situation in deiner Firma. Wir sehen diesen Lebensteppich nur von hinten, denken, wie hängt es zusammen? Und ich glaube, dass der allwissende Gott, der verborgene Gott, diesen Teppich aus der anderen Perspektive sieht und er ein Muster webt aus unserem Leben, das wir nicht sehen können. Und wir alle erleben vielseitig und schmerzlich diese Ohnmacht der Begrenzung. Und wir sind in einem weiten Kosmos auf kleinstem Raum eingeengt. Durch unser Wissen schon, durch unsere Prägung. Hey, wir kommen aus dem Vogtland. Wie eingeengt sind wir denn, die meisten von euch? Ein Bergvolk. Kein Bezug zu wahrer Kultur, zur Großstadt und so weiter. Ja? Also, ich komme aus dem Erzgebirge, ich bin da raus. Eingeengt durch unser Wissen, unsere Prägung von unseren Eltern her, unsere Wunden in unserem Leben, die Spuren, die andere hinterlassen haben, durch unser begrenztes Verstehen. Wir sind eingeengt. Ein wenig Ahnung von wirklicher Größe und Majestät erlebe ich, wenn ich früh, ich gehe immer früh raus, eine halbe Stunde, Stunde spazieren und ich rede mit Gott. Manchmal klage ich, weil ich ihn als diesen verborgenen Gott auch erlebe. Aber ein wenig Ahnung davon habe ich, wenn ich früh die aufgehende Sonne beobachte und mein Gesicht, jetzt geht es so zu einer Zeit auf, wo man das auch noch gut machen kann, in diese Strahlen der Sonne rein versenke, wenn mein Gesicht ihr zuwende, ein Stück von dieser Majestät und Größe erlebe und spüre ich in der klaren Sommernacht, wie gestern Abend, wenn man abend rausgeht und möglichst in Dunkelheit in dieses Sternenmeer schaut, in diesen Sternenhimmel. Da kriege ich ein bisschen Ahnung von, da ist mehr Licht. Es ist mehr Größe. Es muss um eine größere Herrlichkeit gehen. Es gibt mehr Größe. Es gibt mehr Herrlichkeit als mich. Wir können gerade mal 2000 Sterne sehen. Und selbst da gehen wir schon. Wahnsinn, wir stehen in Ehrfurcht davor. Ist nur ein kleiner Bruchteil von dem, was wir überhaupt erkennen können. Aber welche Pracht liegt schon in dem Anblick? Wenn die Milchstraße, habe ich letztens erst gelesen, wenn die Milchstraße so groß wäre wie Europa, dann könntest du unser Sonnensystem in eine Kaffeetasse packen. Eine Kaffeetasse, unser Sonnensystem. Wenn die Milchstraße so groß wäre wie Europa, und unser kleines Land Deutschland wäre ein Staubkorn. Europa wäre ein Staubkorn in dieser Tasse. Wer bist du? Wer bin ich? Was ist mein Leben? Diese Dimension. Ich erlebe das manchmal, wenn ich auf einem Gipfel bin, auf Bergen. Ich habe das dieses Jahr wieder erlebt, bin ein paar Mal auch hochgestiegen, auch alleine, so auf 3000 Meter, macht manchmal so eine Tageswanderung, mehr Kletterei als Wandern. Und dann stehe ich auf so einem Gipfel und denke, Daniel, wie furchtbar und trotzdem befreiend klein bist du. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr schon mal erlebt habt. Du stehst dort auf so einem Gipfel und siehst um dich herum nur Berggipfel, die noch größer sind als du. Und du denkst, du bist auf dem größten schon geklettert. Wie klein bist du und wie begrenzt und wie unbegreiflich groß und schön und majestätisch und furchtbar muss Gott sein, der das geschaffen hat. Und das Erleben dieser Diskrepanz dort auf so einem Gipfel, ich bin klein und er ist groß, Er ist nahe und doch gleichzeitig so weit weg. Und er ist schön und gleichzeitig zu fürchten wie ein Löwe. Das führt mich dazu, dass ich irgendwie manchmal dort knie oder manchmal auch nicht knie und Gott irgendwie automatisch sagen muss, danke Gott, dass du mich siehst. Das führt mich theologisch gesehen in ein Wort, das nennt sich Anbetung. Anbetung. Dass wir anfangen, Gott mehr zu achten als uns selbst. Dass wir anfangen, um uns über ihn Gedanken zu machen, uns um ihn zu drehen, anstatt um uns selbst. Und Anbetung ist die angemessene Haltung, ihr Lieben, die ein Geschöpf dem Schöpfer gegenüberbringt. Erlebte Nähe und gleichzeitig akzeptierte und respektierte Distanz. Ich erlebe dort manchmal auf so einem Gipfel, genau Daniel, das ist deine Bestimmung. Du bist so klein und er ist so groß. Und genau das ist meine Bestimmung, Gott anzubeten in dieser Diskrepanz. Wer er ist und wer ich bin. Und weil Gott Schöpfer ist und weil wir nur Geschöpfe sind, muss Gott unbegründbar und unergründbar und verborgen bleiben. Was wäre, wenn du Gott bis ins Letzte verstehen kannst? Wenn du Gott in so eine Box einpacken könntest, quadratische Maße, und irgendwie sagen kannst, ja, Gott hier rein, das ist er, fertig, Box zu, Ende aus. Aber da passt er nicht rein. Und er passt sich übrigens nie an. Und da macht er nicht mit. Und ich will dich fragen, willst du einen zahmen Gott, den du durchschauen kannst, was er in deinem Leben macht, oder willst du vielmehr einen unzähmbaren Gott, der dich durchschaut und der dich kennt? Willst du einen Gott, über den du verfügen kannst? Oder möchtest du einen Gott, über den er verfügen kann? Und wo du sagst, okay, dein Einfluss ist mein Leben, hier ist mein Platz, du darfst über mich verfügen. Meine Überzeugung ist, ihr Lieben, wir haben das in dieser Kirche auch schon wieder oft gesagt, wir haben in uns, jeder Mensch hat in sich selbst eine standardmäßige, angeborene, eingebaute Sehnsucht, etwas anzubeten, diesen Schöpfer anzubeten, ob du ihn Schöpfer nennst oder nicht, etwas anzubeten, das größer ist als er selbst, das stärker ist als er selbst, das unzähmbarer ist und herrlicher und schöner und furchtbarer als wir selbst. In den 2000er Jahren, 2005, hat David Foster Wallace, ein Philosoph, Atheist aus Amerika, das interessant mal auf den Punkt gebracht. Kurz danach hat er Suizid begangen. Er hat vor den Studenten, die absolviert hatten, eine Rede gehalten und ich lese einen Auszug aus dieser Rede. Er sagt, ein brillanter Literat, auch wahrscheinlich, wie Sie sagen, der Beste in diesem Jahrzehnt gewesen. Er sagt, in den täglichen Schützengräben des Erwachsenenlebens gibt es letztlich keinen Atheismus. Es gibt niemanden, der nicht irgendetwas anbetet, sagt dieser Mann. Wir alle beten etwas an. Wir können nur das Objekt frei wählen, sagt Wallace. Und dann sagt er, und ein einleuchtender Grund, sich dafür eine Art Gott auszusuchen, ist, dass so ziemlich alles, was man anbeten kann, uns bei lebendigem Leib auffressen wird. Und dann bringt er Beispiel. Er sagt, wenn du Geld anbetest, dann kannst du nie genug davon bekommen und du wirst nicht satt. Und ihr könnt euren Körper anbeten und du wirst dich immer hässlich fühlen. Und so weiter und so fort. Wir haben eine von dem Schöpfer einprogrammierte Sehnsucht in uns. Nach einem Gott, der größer ist als du und dein kleines Leben. Und deswegen, der auch distanziert ist. Und distanziert sein muss, fern sein muss von dir. Eine einprogrammierte Sehnsucht nach einem Gott, der größer ist und deswegen fern. Aber und gleichzeitig, das sind die zwei Seiten dieser Medaille, gleichzeitig nach einem Gott, der uns als liebender Papa in seiner Nähe begegnet, den wir brauchen, dessen Offenbarung wir brauchen, dessen Reden wir brauchen, dessen Liebe wir brauchen. Das ist in uns. Das ist so der erste Grund, er ist Schöpfer, warum Gott verborgen ist. Der zweite Grund ist ebenso, also ähnlich damit verwandt, viel kürzer, ich will ihn nur kurz skizzieren, weil wir darauf nochmal eingehen. Der zweite Grund, er ist heilig. Und heilig bedeutet immer total anders. Gott passt nicht in eine Box, eigentlich muss er sich absondern von uns. Wir sind da und er ist hier. Er passt nicht zu uns. Wenn wir anfangen, mit Gott uns zu beschäftigen, und ich rate dir das, ich lade dich so herzlich dazu ein, dass du dir die Bibel nimmst, das sind seine Worte, dass du anfängst, dich mit ihm zu beschäftigen, auch wenn du vieles nicht verstehst. Nimm dir jemand damit hier, den du vertraust und sagst, ich will mit dir Gott mal studieren, das mal angucken. Wenn du das machst, garantiere ich dir, dass du Ohnmacht spürst. Denn wenn du dich ernsthaft mit Gott, mit seiner Größe und Erhabenheit und Verborgenheit beschäftigst, aber auch ernsthaft mit dir und mit deinen Motiven, mit deinen Gedanken, mit deinen Taten, dann spürst du eine seltsame Diskrepanz in dir und eine Distanz. Und ich erlebe das immer wieder im Alltag, wenn ich mit Menschen rede, die nicht gläubig sind, die noch nie in der Kirche waren, wenn man darüber zu reden kommt, was sie so machen, dann kommt ganz schnell dieses, ja eigentlich bin ich ja ein guter Mensch, also ich habe jetzt noch nie jemand, und dann kommt irgendeine Aufzählung. Also im Vergleich zu denen da, ne? Also die anderen, die sind mit den Flüchtlingen und die da so drauf rumhaken und so, aber ich, also, und dann kommen immer so Selbstrechtfertigungsstrategien, die wir Christen genauso haben, die wir an Gott glauben. Und diese Selbstrechtfertigungsstrategien zeigen mir, die angeboren sind in uns, zeigen mir, dass wir eigentlich ganz tief in uns jeder bejaht. Ich muss das Gute hervorkehren. Es gibt irgendwo so einen kosmischen Richter, dem ich mich gegenüber beweisen muss. Es gibt irgendwie so einen Maßstab und an dem Maßstab bin ich nicht gut daran. Es ist eine Diskrepanz. Ich komme nicht dahin. Also muss ich mich selber gut machen. Und tatsächlich, wir passen nicht mit Gott zusammen. Wenn ich mein Leben realistisch anschaue, bestätigt das diese Entfremdung und diese Distanz. Und ihr Lieben, die ihr mit Gott unterwegs seid, ich sage das ganz bewusst, ich habe am Anfang, als ich so Anfang 20 war, keine Ahnung, Ende der Teenagerzeit gedacht, wenn ich nur nah an Gott bin und mit ihm lebe und für ihn lebe und etwas für ihn tue, dann ist gleich mein Leben so einer relativ steilen Gerade nach oben und Gott zeigt sich mir immer mehr und es wird immer besser und geiler und schöner in meinem Leben und ich wäre auch immer besser und schöner und geiler. Davon ist nichts eingetroffen. Ja, das seht ihr ja schon hier. Und an all dem, was wir machen, wer unsere Familie kennt, weiß das. Im Gegenteil. Je mehr ich mich auf diesen Gott einlasse, je mehr ich in seinen Spiegel schaue, erkenne ich, das bist du und das bin ich. Und ich komme nicht dahin. Ich genüge deinen Maßstäben nicht. Ich bin zu klein, um darüber zu springen. Je näher ich Gott komme, umso mehr muss ich gestehen, eigentlich bin ich distanziert. Ich gehöre eigentlich entfremdet von dir. Ich passe mit dir nicht zusammen. Und ich wünsche dir selber, und wenn das ein Gedanke für heute ist, der dich ein bisschen kitzelt als Christ, wenn du das nicht erlebst, diese Diskrepanz, dass du dich fragst, warum erlebe ich das nicht? Was habe ich für ein Gottesbild, wo ich meine, vielleicht bin ich ja schon fast Gott, dass du das nicht erlebst. Vielleicht hängt es auch was damit zusammen, wie du dir deine Gottesbilder zusammenbastelt oder dass du überhaupt nicht dich mit Gott beschäftigst. Wenn meine Frau, und das macht sie dummerweise, immer wieder mir meine Charakterschwächen zu spiegeln, ja, und ich merke dann, das kann sie nicht ausstehen an mir. Das ist nicht was Schönes, das mag ich auch nicht, und manchmal gehe ich auch nicht gut damit um, weil sie mich damit konfrontiert, gewisse Schwächen nicht ausstehen kann. Dann tut sie das, weil sie in dieser, nehmen wir eigene Charakterschwäche, zum Beispiel Ungeduld, weil sie darin stärker ist. Weil sie darin anders ist. Ich sage jetzt nicht heilig, aber sie ist darin anders. Und sie hat Liebe. Und deswegen konfrontiert sie mich, der darin lieblos ist und ungeduldig, mit dieser Schwäche. Wie viel mehr Gott, der heilig ist, der völlig anders ist und der Liebe ist. Er konfrontiert uns mit uns selbst. Und genauso wie das liebevolle Wesen meiner Frau es nicht zulässt, weil sie mich liebt, meine Charakterschwächen einfach zu dulden und 5 Grad sein zu lassen, kann Gott wegen seinem Glanz, er hüllt sich in Licht, sein Gewand ist Licht und wir können ihn nicht sehen. Kann Gott wegen seinem Glanz diese Schwächen, mein sündiges Wesen, das andere Sachen mehr gewichtet und mehr anbetet als ihn selbst, nicht zulassen. Weil er heilig ist. Anders ergibt sich eine Diskrepanz, eine Distanz daraus. Und zum Glück, muss ich hier sagen, an der Stelle, zum Glück bleibt dieser Gott der Distanzierte. Weil er dich und mich liebt. Weil er dir und mir Zeit gibt zu antworten. Zum Glück bleibt er der Distanzierte. Denn wenn der Regisseur auf eine Bühne kommt, dann ist die Vorstellung vorbei. Wenn wir Gott sehen, ist die Vorstellung vorbei. Der dritte Punkt, er ist der Schöpfer, er ist heilig und er ist souverän. Er ist heilig und der dritte Punkt, er ist souverän. Ist noch ein harter Punkt, Gott, den ich dir zumute, Gott ist nicht nur unsichtbar von seinem Charakter, Gott macht sich auch unsichtbar. Und das ist ein krasser Gedanke, dass Gott sich bewusst versteckt. Manchmal warum? Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, wenn du in einer Beziehung bist, die schon ein bisschen ein paar Jahre alt ist. Wenn du dich nochmal erinnerst, wenn du verliebt warst. Was hast du da, oder wenn du Verliebte beobachtest, falls du dir das mal vorstellen kannst, wie das ist, ja? Was tun Verliebte nicht alles, um den anderen zu gefallen? Jeder Wunsch wird von den Lippen abgelesen. Du machst irgendwelche total abgefahrenen Dinge. Du machst Tanzkurse. Du fährst dahin, wo du noch niemals hingefahren bist. Du überschüttest deine Angebetete mit Lobhudelei und mit Geschenken, oder mit irgendwelchen Liebkosungen von Hasi und Schmatzi und Schmausi und was weiß ich alles. Du kaufst dir Dinge, die richtig in die Vollen gehen. Du lässt dir wirklich was einfallen. Du stehst nachts auf und machst irgendwelches Essen und irgendwelche Sahneklöpse für sie, ja? Und so weiter. Und nach ein paar Jahren Beziehung, naja, einen gefangenen Fisch musst du ja nochmal füttern, ne? Die Nähe wird zur Gewohnheit und das ist die größte Beziehungskrise, die du dann hast. Die Nähe, die du ständig hast, wird zur Gewohnheit. Das Kribbeln ist weg. Die Nähe, die du erlebst, wird zur Ausrede, über den anderen verfügen zu können. Ich will denjenigen für mich haben. Ich will meine Frau für mich. Und sie will mich für sich. Der Verlust an Distanz führt zum Verlust an Respekt. Der Verlust an Distanz führt zum Verlust an Respekt. Dass Gott uns so nahe ist, kann dazu führen, dass wir ihn nicht respektieren und über ihn verfügen wollen. Simon, das ist der nächste. Danke. Und das sage ich bewusst für die, die mit Gott unterwegs sind. Wir wissen das, dass Gott uns nahe ist. Wir haben seine vielleicht die Gebetserhörung erlebt. Wir wissen, was Jesus gemacht hat für uns und so weiter. Aber Tauser hat in seinem Buch Das Wesen Gottes, ich habe es auf der Bar gelegt, mal gesagt, dass das Christentum heutzutage, und ich glaube, er hat recht, davon gekennzeichnet ist, dass wir die Ehrfurcht vor der Majestät Gottes nahezu verloren und aufgegeben haben. Wir wissen nicht mehr, wie Gott ist. Und diese Nähe, dass Gott uns immer nah ist, kann dazu führen, dass wir ihn nicht respektieren, dass wir anfangen, über ihn verfügen zu wollen. Mit frommen Worten nach draußen, ja, da sagen wir, ja Gott, ich gehöre ganz dir und ich stelle mich dir völlig zur Verfügung, bla bla. Mit meinem Verhalten zeige ich oder sage ich und gebe das nach draußen, weil du mein bist, darf ich dich einsetzen, so wie ich dich haben möchte. Und du musst nach meiner Pfeife tanzen, so wie ich das will. Und ich mache Gott Vorwürfe. Und Gott muss mir mal vergeben, ja, endlich, und so weiter. Und er muss morgen, wenn du bis morgen nicht diese Gebete erhört hast, so wie ich das will, dann werde ich, wer bin ich schon? Und so manche Haltung des Trotzes, der Manipulation ist auch in unserem Leben dann mit Gott. Und damit wir Gott aus ihm nicht einen Wunschautomaten machen, der reagiert, wenn du drauf drückst. Seine Ungezähmtheit und Majestät verletzen, geht Gott manchmal ganz bewusst auf Distanz. Verborgenheit und Nähe. Die Nähe und die Verborgenheit Gottes sind zwei Seiten einer Medaille, eines Gottes. Und wir dürfen Gott nicht zerreißen. Wenn wir das anfangen, da geht was kaputt. Da geht wirklich was kaputt. Da zerreißt was in uns. Ja, wir glauben an den Gott, der sich uns bekannt machen will und auf der anderen Seite verborgen bleibt. Wir verfügen nicht über ihn. Und wir leiden an der Verborgenheit Gottes, bis wir ihn sehen werden. Es bleibt unsere Krise, das müssen wir eingestehen. Und deswegen der zweite Punkt, sein Leiden an der Verborgenheit Gottes, unsere Chance. Es gibt nämlich noch jemand anders, der leidet darunter viel mehr, weil er ausschließlich und unmittelbar die Nähe Gottes erlebt hat. Und sein Leiden ist unsere Chance. Fjodor Dostojewskis Buch Der Großinquisitor, ich habe es mit auf die Bar gelegt. Wer es kennt, ein bisschen Weltliteratur, Russland, 19. Jahrhundert versteht. Dieser Dostojewski schreibt ein interessantes Buch und es ist eine kritische Abrechnung mit der Kirche seiner Zeit. Und in diesem Buch tritt Jesus einem Großinquisitor entgegen. Und dieser Großinquisitor ist gerade in Spanien dabei, Inquisition, irgendwelche Leute, die andersgläubig sind, zu hetzen und gegen sie zu kämpfen und sie zu verfolgen und zu foltern. Und es ist eine Szene, als Jesus mit seinen sanften, durchdringenden Augen diesem Großinquisitor anschaut, sagt dieser dann: Warum nur bist du gekommen, um uns zu stören? Und dann macht er Jesus Vorwürfe. Und er sagt sogar, ich zitiere: Es hat für den einzelnen Menschen insgesamt nie etwas Unerträglicheres gegeben als die Freiheit. Die Menschen leiden unter der Bürde der Freiheit. Und diese Last, jetzt redet er von der Kirche, haben wir als Kirche diesen Menschen abgenommen, indem wir angefangen haben, über sie zu herrschen. Das tun wir, lieber Jesus, durch, und jetzt hat er drei Dinge, nennt er, durch Wunder. Wir manipulieren sie mit Wundern. Der Mensch sucht doch ehrlich gesagt Jesus Wunder doch viel mehr als Gott. Und wir tricksen ihm ein paar Wunder vor, ein paar Mariensachen und ein paar irgendwelche Wunder, wo Wasser fließt und irgendwas. Und die Menschen beten die Wunder an anstatt Gott. Das machen wir zweitens durchs Geheimnis. Wir lüften jedes Geheimnis. Eindeutig muss alles sein und greifbar. Nicht mehr verborgen. Und drittens Macht. Wir beanspruchen Macht, weil die Menschen wollen doch lieber versklavt sein und satt gemacht werden. Das sind die Dinge, die wir als Kirche machen. Und dann beschwert er sich und sagt zu Jesus: Du Idiot. Jesus, du Idiot. Du hast damals, und jetzt kommt eine Szene aus dem Neuen Testament, als Jesus in der Wüste war und vom Teufel versucht wurde. Und er sagt: Du hast damals die Steine nicht in Brot verwandelt, dass jeder dich bewundert. Wunder. Du bist später nicht vom Tempel heruntergesprungen, dass alle Massen dich anerkennen. Du hast kein eindeutiges Zeichen gegeben, wer du bist, und hast das Geheimnis nicht gelüftet. Und du hast dämlicherweise später die Weltherrschaft nicht an dich gerissen und über die Menschen eine Macht ausgeübt. Wie dumm bist du eigentlich? Und dann sagt er weiter: Du hast dieses eindeutige Zeichen, all diese Zeichen hast du abgelehnt, um alle zu zwingen, dich widerspruchslos anzubeten. Warum? Und dann sagt er: Du wünschst dir freie Liebe des Menschen, seine freie Nachfolge. Und dann sagt er: Du bist deshalb später auch nicht vom Kreuz herabgestiegen, weil du den Menschen nicht durch ein Wunder knechten wolltest. Und weil dich nach seinem freien Glauben verlangte, nicht nach Wunderglauben. Dich verlangt nach Liebe aus freiem Willen. Aus Liebe nach freien Willen. Auch das ist ein Grund noch, warum Gott distanziert bleibt, weil er möchte, dass du ihn ehrlich und nicht durch ein Wunder manipuliert annimmst. Ich habe das zusammengefasst in einem Zitat, da steht, Gott zeigt gerade so viel von sich, dass wir ihn alle erkennen können. Dass du ihn erkennen kannst. Aber so wenig, dass wir ihn nicht gezwungen und sklavisch anerkennen müssen. Weißt du, warum Gott ein verborgener Gott bleibt? Aus Liebe. Und hat größten Respekt vor deiner Freiheit. Größten Respekt. Und er liebt dich. Und deshalb hat Jesus darauf verzichtet, durch Wunder zu beeindrucken, alle Geheimnisse zu lüften und mit Macht zu regieren. Noch viel, viel, viel mehr. Jesus hat verzichtet, der Sohn Gottes, auf Wunder, auf Wellness, auf Anerkennung und Macht, freiwillig. Und er hat die Krone nicht ohne das Kreuz auf sich genommen. Und durch diese Art und Weise kommt Jesus Christus uns nahe. Uns nahe. Er nimmt aus Liebe unsere angeborene Trennung und verdiente Trennung und unsere verdiente Distanz, weil wir nicht so sind, wie Gott uns haben möchte, auf sich. Und er leidet, wie wir an der Verborgenheit Gottes leiden, leidet er noch viel, viel mehr. Gott macht sich fern und an einem dunkelsten Punkt der Geschichte distanziert sich Gott von Jesus. Und als Jesus am Kreuz hängt, dann schreit er seinen Anhängern nicht zu, bleibt aber am Glauben, ja, haltet fest an Gott. Was er schreit ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das schreit er, weil Gott sich von Jesus abgewandt, weil er der verborgene Gott bleibt im Leben seines Sohnes. Wir leiden an der Verborgenheit Gottes, er leidet viel mehr. Wisst ihr, dieser Jesus war zu allen Zeiten in einer absoluten Beziehung der Intimität, die wir eigentlich haben müssten und haben könnten und Liebe zu Gott. Und als er am Kreuz hing, wendet sich Gott einfach ab. Und ich glaube, es gibt keine größere Qual als den Verlust einer Beziehung, durch die ohne die du nicht leben kannst. Wenn ein Bekannter nichts mehr zu tun haben will mit dir, tut es weh. Wenn jemand, in den du dich verliebt hast, das Gleiche tut, schmerzt es viel mehr. Ich weiß, wie das ist. Wenn dein Ehepartner das tut, dann trägst du einen unendlichen seelischen Schmerzen davon. Und wir können uns nicht vorstellen, nicht nur die Liebe eines Partners zu verlieren, die seit einigen Jahren besteht, sondern die unendliche Liebe, mit der Jesus von seinem Vater von Ewigkeit an geliebt worden ist. Und es muss ein Leiden gewesen sein, das ewig unerträglich war. Und so durchlebte Jesus an deiner und meiner Stelle die Trennung von Gott und er wird getrennt. Wir haben einen distanzierten Gott verdient. Wir haben verdient, dass er sich zurückzieht. Wir haben verdient, dass er sich schämt. Wir haben verdient, dass er sich abwendet, weil er uns kennt. Aber in Jesus kommt Gott aus seiner Distanz und kommt uns nahe. Das ist das Zentrum. Das ist der Herzschlag, was Christsein eigentlich ausmacht. Es geht nicht darum, was wir tun. Es geht darum, was er getan hat. Er rückt uns auf die Pelle. Und er kommt uns nahe. Jesus, der Mitschöpfer, der ewige Gott. Und der ewig in Gottes Nähe war, leidet an einem Gott, der ihn verlässt. Warum? Damit Gott dir durch dieses Opfer wieder nahe kommt. Dieses Leiden ist unser Leben. Und dieses Leiden ist deine und meine Chance. Jesus leidet an dem verborgenen Gott. Und das ist nicht eine Krise, sondern es ist unsere Chance. Es ist deine und meine Chance. Ich will am Ende noch was sagen, was uns wichtig ist. Immer am Ende jeder Predigt kommt zu dieses DNS. Das bedeutet dein nächster Schritt. Nur ist es in dieser Reihe sehr schwierig, einen nächsten Schritt, den du morgen umsetzen kannst, weil wir glauben, dass Christsein sehr praktisch ist, zu tun. Wir reden über Gott und über seine Größe und über seine Ungezähmtheit. Und davon Schritte abzuleiten, sind sehr schwer. Ich möchte dich deswegen mit einer Frage herausfordern und dich in diese nächsten zwei Wochen entlassen. Und die Frage ist simpel. Was müsste in deinem Leben passieren, dass aus einem fernen, distanzierten Gott ein naher Gott wird, mehr ein naher Gott wird? Und welche Schritte wirst du unternehmen? Und ich habe 4 ganz kurze Ideen aufgelistet. Die haben mit 4 Gs zu tun. 4 G. Gebet ist das erste. Das heißt, vielleicht kannst du anfangen zu beten diese Woche, jeden Tag. Einfach so mal einen Satz, wenn du im Auto bist, auf dem Klo sitzt, sagen: Gott, füttere mich mit Hunger nach dir. Füttere mich mit Hunger nach dir. Ich möchte, dass du aus deiner Verborgenheit heraus mir begegnest. Zeig dich mir. Das ist das Erste. Und dass ihr, die ihr Christen seid und irgendwie in Gottesdienst geht, dass ihr auch wieder anfangt, Gott zu suchen. Das Zweite ist, Gottes Worte ernst nehmen. Gottes Worte ernst nehmen. Wo an der Stelle in deinem Leben ist es nötig und möglich zu sagen, okay, ich möchte ganz neu diese Worte hernehmen. Ich will, dass sie mir wieder was bedeuten. Das sind Worte des Lebens und der Kraft. Und die tragen mich durch. Ich möchte wieder in meine Bibel reinschauen und möchte Gott dich erkennen. Und möchte mich beschäftigen mit dem, was du gesagt hast. Hier bin ich. Gönn dir früh 10 Minuten, Abend 10 Minuten. Das dritte G ist gegenüber. Auch das könnte sein, dass du sagst, heute noch, diesem Gott ist es Mensch, das ist mein Status, ich leide unter der Verborgenheit Gottes, ich kann es nur aushalten. Und in mir so ein Frust. Es geht nur über gegenüber. Wir wollen eine Kirche sein, die dich mit offenen Armen auch da empfängt, gastfrei, dass du deine Fragen bekennst, deine Zweifel zulässt, auch als Christ, deine Sehnsucht und deine Fragen. Gott ist ein Gott, der kommt mit unserer Kritik sehr gut klar. Und besser noch, als wir Christen damit manchmal klarkommen. Und das letzte, Gott entdecken. Gott entdecken. Wir haben ein Angebot, wenn das jetzt für dich irgendwie so dein Herz schlägt. Wir haben ein Angebot, das nächste Woche startet am Donnerstag. Das Angebot heißt Entdeckergruppe. 6 Treffen mit Leuten, die sagen, ich möchte Gott entdecken. Ich habe meine Fragen, meine Zweifel, ich glaube nicht an ihn. Aber ich will mich in diese Richtung nähern. Ich möchte Gott entdecken. Und mir diesen Abend gönnen. Eine Haltung offen zu sein, dass Gott aus seiner Distanz mir doch als naher Gott begegnet.